Jetzt will ich ein paar Minuten doch darauf verwenden, auf einige Stellen einzugehen im Neuen Testament, die eine besondere Sprache sprechen, die aus den Briefen entnommen sind. Und dann möchte ich aber noch einen größeren Teil der Zeit auf die Lorberschriften verlegen. Es gibt im Neuen Testament die Aussage, und nicht nur in den Briefen, dass wir erlöst sind durch das Blut Christi. So heißt es zum Beispiel im Matthäusevangelium: Denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele ausgegossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder in der geheimen Offenbarung des Johannes in der Apokalypse lesen wir: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Oder nochmals eine Stelle aus der geheimen Offenbarung: Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Jetzt mache ich es kurz, weil das ja doch auch recht theologisch ist. Swedenborg sagt dazu, und das ist jetzt eine bestimmte Herangehensweise ans Neue Testament, er sagt: Wer aufgrund solcher Stellen der Offenbarung, aber auch der Briefe im Neuen Testament, Zitat, einfältig glaubt, simpliciter, einfältig glaubt, dass der Herr um unserer Sünden willen das Kreuz erlitten hat und durch dieses und durch sein Blut uns aus der Hölle erlöst hat, der begeht keine Sünde. Was macht Swedenborg hier? Jetzt ist damit ein bestimmter Umgang mit dem Neuen Testament gemeint. Wenn man jetzt buchstäblich mit dem Neuen Testament aufgeht, dann kann man mich mit den Worten sozusagen gefangen nehmen und sagt: Du legst ja das Neue Testament aus, wie du willst, nicht wahr? Swedenborg würde aber immer sagen, und entweder stimmt man dem zu oder nicht, das ist schwer stringent zu beweisen, göttliche Offenbarung ist immer auch dem Verständnis der Zeit angemessen. Also Swedenborg ist ein Feind jeder fundamentalistischen Bibelauslegung. Das Göttliche muss immer wieder neu freigelegt und errungen werden im Verständnis der alten Textzeugen. Er spricht vom geistigen inneren Sinn. Er sagt ja auch, dass die Vorstellung vom Zorn Gottes, die ja auch im Neuen Testament steht, dass man die nicht so wörtlich nehmen kann. Auch bei Lorber steht das. Da wird dann eine Auslegung vom Zorn Gottes gebracht, wo mir bestimmte Bibelchristen schon gesagt hat: Naja, so kriegt man überall die Sonne zum Leuchten. Ne? Auf diese Art und Weise. Indem man einfach sagt, der Zorn ist ein Bild für die Liebe. Ja, das soll man erstmal verstehen, nicht wahr? Für den Eifer der Liebe oder so. Also Gottes Wort spricht immer auch, indem es Vorstellungen der Menschen verwendet. Ja? Und nun ist die ganze alttestamentliche Religion eine Religion, in dem das Tieropfer beispielsweise eine Rolle spielt. Also in dem die ganze alttestamentliche Welt, und die Leute leben ja teilweise noch da drin, dass die den Tempelgottesdienst haben in Jerusalem, wo Tiere geschlachtet werden und wo damit Versöhnungen sind, sodass es naheliegend war, das Geschehen Jesu mit dem Kultgottesdienst der Tötung von Tieren, des Erbringens von Opfern in Verbindung zu bringen. Und das hat die junge christliche Kultgemeinde, die ja noch ganz in diesem, wie Swedenborg sagt, vorbildenden, kultisch vorbildenden Gottesdienst war, erstmal als Verstehenskategorie übernommen. Und daher spricht man von der Erlösung vom Blut Jesu. Nur wir sind heute 2000 Jahre später und es ist klar, dass der Tempel in Jerusalem nicht mehr aufgebaut wird. Und obwohl sich die christliche Kirche alle Mühe gegeben hat, den äußeren Kult wieder so weit wie möglich zu reaktivieren, haben sie aber trotzdem nicht geschafft, Tieropfer wieder einzuführen. Also bis zu einem gewissen Grad hat es doch nicht geklappt. Also wir haben heute uns doch verabschiedet von dieser äußerlichen, kultischen Begehung des Gottesgeheimnisses. Gleichwohl haben diese Texte aber einen bleibenden Sinn. Nur wir können jetzt diese Texte tiefer verstehen und müssen sie nicht mit einem blutigen Opfer in Verbindung bringen, sondern können gewissen Spuren folgen und zu einem tieferen Verständnis kommen. Und da sind im Neuen Testament durchaus, wenn man es so sehen will, Ansätze enthalten, die darauf hinauslaufen, ich sage das Ergebnis, dass man unter dem Lebenssaft des Blutes in einem geistigen Sinn den Lebenssaft Christi verstehen kann, dass wir praktisch erlöst sind durch die Infusion des göttlichen Geistes als das Blut, das in seinen Lebensadern gewissermaßen zirkuliert. Und dass wir in dem Sinne tatsächlich erlöst sind durch das Blut Jesu. Bloß wir müssen das nicht im Sinne der Opfertheologie verstehen, sondern mehr im Sinne einer Infusion. Man kann auch versuchen, das funktioniert aber nur, wenn man sich mit Leuten unterhält, die jetzt nicht so zu einer fundamentalistischen Bibelauslegung neigen, das aus dem Neuen Testament zu begründen. Zum Beispiel wird im Neuen Testament vom Blut des neuen Bundes gesprochen. Und der neue Bund ist ja ein Wort Neues Testament, also das Blut des Neuen Testamentes. Und das Blut, der Lebenssaft des Neuen Testamentes, kann man verstehen als die Christuswahrheit. Das ist das Blut des neuen Bundes, die Christuswahrheit, die sich im Neuen Testament äußert. Und man könnte sogar wagen zu sagen, dass das Johannes im Sinn hatte, als er sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch erlösen. Da wäre jetzt im Johannesevangelium das Blut des neuen Bundes übersetzt als die Wahrheit, die uns frei macht, die uns erlöst. Und das würde genau der Auslegung Swedenborg sprechen, dass die Christuswahrheit, wenn sie in uns Wirklichkeit wirkt, die ist der Lebenssaft, der uns erlöst. Also das mal als Anregung dafür, wie man diese naiven, kindlichen Vorstellungen von Erlösung vertiefen kann und trotzdem behaupten kann, dass wir da neutestamentliche Sachen aufnehmen. Nur steckt da eben eine Hermeneutik, nennt man das, ein Verstehensansatz des Neuen Testamentes dahinter, der davon ausgeht, dass sich die Offenbarung oder das Verständnis von Offenbarung auch weiterentwickelt und dass sich die Menschheit, wenn sie geistig, spirituell reifer wird, dass sie auch zu einem vertieften Verständnis kommen kann der Offenbarungsgrundlagen und so die Eierschalen eines kindlichen Verständnisses so abstreifen kann, ohne der Offenbarung untreu zu werden. Und dasselbe gilt für den stellvertretenden Sühnetod. Natürlich hat Jesus stellvertretend für uns etwas gemacht, was uns zugute kommt. Wenn es im Johannesevangelium heißt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, dann kann man das natürlich verstehen in dem Sinne, dass er da irgendwie den Schuldschein zerrissen hat am Kreuz. Nicht wahr? Er hat uns am Kreuz erlöst und hurra, jetzt sind wir alle erlöst. Jetzt müssen wir zum Gottesdienst gehen und sagen, ja, ich nehme im Glauben an, dass Christus mich erlöst hat und dann bin ich in einer Euphorie und sage allen, ich bin jetzt ein Erlöster. Ich habe ja gesagt zu Jesus Christus, der hat den Schuldschein für mich zerrissen. Aber das ist eben ein buchstäbliches Verständnis, das noch sehr in den Kinderschuhen geistigen Erkennens ruht und verweilt. Dass Jesus die Sünde der Welt trägt, das kann man auch so verstehen, dass er praktisch die Gebrechen, und zwar an seinem Leib, an seinem Fleischleib, die Gebrechlichkeit der materiellen Welt erfahren hat. Der starke Gott hat in seinem Fleischleib die Gebrechlichkeit erfahren eben der Menschen, die versuchbar sind. Ja, in diesem Sinne hat er die Sünde der Welt getragen, weil er eben einen Fleischleib getragen hat und damit versuchbar war. Er hat es getragen, ertragen und damit von innen heraus erlöst. Im Neuen Testament sind viele Stellen, die diese Thematik aufgreifen und ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber sie gehen alle zurück auf einen alttestamentlichen Text. Also ich lese mal bloß eine Stelle vor. Denn der, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und so gibt es mehrere Stellen im Neuen Testament und alle weisen irgendwie zurück auf Jesaja 53. Den Text lese ich mal kurz vor und ich sage aber von vornherein schon, wie Swedenborg diesen Text versteht. Jesaja 53 ist so ein Karfreitagstext und wenn der nicht im Alten Testament stünde, müsste man denken, der steht im Neuen Testament. Der ist so christlich, der Text Jesaja 53, dass man eigentlich fast denken müsste, der wäre eine christliche Fälschung, die in Jesaja reingekommen ist. Aber wir haben Handschriften, die belegen, dass der schon vor Karfreitag in Jesaja drin stand, aber der klingt so christlich, dass man also Jesaja wirklich als Propheten bezeichnen kann oder muss. Da wird vom Leiden des Gottesknechtes gesprochen und wir können gar nicht anders, als diesen Text in Bezug auf Christus zu verstehen. So christlich klingt der Text. Siehe, mein Diener wird Erfolg haben, er wird emporsteigen, wird hoch erhoben und sehr erhaben sein. wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen, und seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen, so wird er viele Nationen besprengen. Ich habe hier die Zürcher Übersetzung. Und Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen, denn was ihnen nie erzählt wurde, das ist noch ihr Ende von Jesaja 52, denn was ihnen nie erzählt wurde, werden sie gesehen haben, und was sie nie hörten, werden sie verstanden haben. Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde, und den Arm des Herrn, über wen ist er offenbar geworden? Und wie ein Säugling wuchs er auf vor ihm, und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten, und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und vom Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter, und wir haben ihn nicht geachtet. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, unserer Verschuldung wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher. Ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Seinen Mund aber hat er nicht aufgetan. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Aus Drangsal und Gericht wurde er herausgenommen, doch sein Geschick, wen kümmert es? Denn aus dem Land der Lebenden wurde er herausgeschnitten. Der Schuld meines Volkes wegen hat es ihn getroffen. Und bei Frevlern gab man ihm sein Grab, und bei Reichen, als er starb, obwohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Trug in seinem Mund war. Dem Herrn aber gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt, wird er Nachkommen sehen, wird er lange leben, und die Sache des Herrn wird Erfolg haben durch ihn. Der Mühsal seines Lebens wegen wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird er, der Gerechte, mein Diener, den vielen Gerechtigkeit verschaffen. Und ihre Verschuldungen, er wird sie auf sich nehmen. Darum werde ich ihm Anteil geben bei den vielen. Und mit Starken wird er Beute teilen. Dafür, dass er sein Leben dem Tod hingegeben hat und sich den Übeltätern zurechnen ließ. Er hat die Sünde vieler getragen, und für die Übeltäter trat er ein. Und das stimmt alles, was bei Jesaja steht. Nur wir müssen es verstehen, dass er es getragen hat, in dem Sinne, dass er es in seiner Person getragen hat. Denn er war Versuchungen ausgeliefert. Und dadurch, dass er gesiegt hat, wird er nach und nach uns alle erlösen. Aber wir dürfen das eben nicht so punktuell verstehen, dass am Kreuz einfach der Schuldschein. Damit ist die Versuchung Jesu gemeint, die Verachtung, die ihm entgegenbrandet. All diese entsetzlichen Situationen des Ausgeliefertseins, des Unverständnisses, der Trostlosigkeit, in der sich die Seele Jesu befand, als sie den letzten Kampf kämpfen musste. All das ist damit angesprochen im Sinne der Versuchung und des Durchbruches durch diese Situation und damit der beginnenden Erlösung für die gesamte Menschheit. Gut, also insofern denke ich, kann man die neutestamentlichen Stellen auch aufnehmen unsererseits, auch die, die Swedenborg zunächst mal links liegen lässt, die er aber doch einholt, wenn man sich gründlicher mit seinem Werk beschäftigt. Nur wir müssen eben sehen, dass wir heute zu einem geistigeren Verständnis des ganzen Erlösungsgeschehens reifen können und uns damit diese Texte auf einer tieferen Dimension aneignen können. Das Christentum ist eben aus den Kinderschuhen erwacht und soll wirklich in die Geheimnisse des Wirkens Gottes eingeweiht werden. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten, aber dazu muss die Menschheit reif werden. Und sie ist nahe dran, reif zu werden. Sie darf das inzwischen verstehen.